Ja, so ist das gewiss. Und Begegnung kann man ja jetzt auch auf ganz viele verschiedene Arten denken. Also wenn wir in einem weiten Horizont das betrachten würden, dann würde man einfach schon mal fragen, wer begegnet hier wem? Ein Mensch, einem Menschen, ein Mensch, einem anderen Lebewesen, zwei Lebewesen untereinander. Begegnen wir einer Einsicht? Auch einer Einsicht kann man begegnen. Das wären jetzt ganz unterschiedliche Sphären, gleichsam. Und dann kann man fragen, wie begegne ich eigentlich so jemandem oder einer Sache? Ich kann das gedankenlos tun, ich kann das aufmerksam tun, ich kann das Wesentliche an einer Begegnung verschlafen. Manchmal ist das auch gar nicht nötig. Also man merkt sofort, dass man jetzt nicht einfach sagen kann, Begegnung ist dieses und das ist das Richtige, sondern wir müssen jetzt nur so ein bisschen ausloten, was es da gibt. Und vielleicht erstmal ein kleines Beispiel, dass Begegnung nicht immer so hoch aufgehängt sein muss. Also wenn zwei Menschen sich beim Spazierengehen begegnen und die kommen aneinander vorbei, ohne sich auf die Füße zu treten, dann kann man das ja in einer gewissen Weise auch schon mal als eine gelungene Begegnung werten. Nicht, das ist ja jetzt alles gar nichts Schlimmes, sondern im Gegenteil, wenn das gut und flüssig aneinander vorbeigeht und man läuft nicht voreinander, dann ist das schon viel wert. Den gegenteiligen Fall kennt man ja auch. Manchmal stutzt man irgendwie und dann läuft man fast ineinander rein, weil man es irgendwie nicht koordiniert bekommt. Also das ist, glaube ich, ein einfaches Beispiel, wo man sieht, Begegnung kann auch sehr schlicht funktionieren und es hängt jetzt alles davon ab, mit welcher Haltung und mit welchen Fragen wir irgendwie in so eine Begegnung hineingehen. Ja, genau, man hätte das irgendwie sich auch ganz anders vorstellen können. Also da treffen sich zwei und der eine sieht an dem anderen, dass der in der einen Hand irgendwie so ein komisches, längliches Etui in der Hand hat. Und dann denkt er sich, Mensch, komisch, wieso trägt er denn einfach einen Streicherbogen mit sich rum? Ist doch eine seltsame Sache. Normalerweise hat man seinen Bogen irgendwie in der Geige oder im Cellokasten oder sowas, ja. Und dann guckt er sich den nochmal an und denkt, was ist denn das für einer? Und dann beobachtet der, dass der so ein bisschen so wie so leise, so etwas hängende Schultern hat insgesamt und nicht so ganz bolzengerade mit Schultern zurück ist, um es etwas karikierend zu sagen. Und dann guckt er nochmal auf dieses längliche Etui, schätzt die Länge so ab und denkt sich, ja, das muss einer sein, der Cello spielt, ja. Und dann spricht er den an und fragt ihn, wie er dazu kommt, dass er alleine mit dem Bogen ohne seinem Cello durch die Gegend läuft, ja. Und dann entspinnt sich ein Gespräch und daraus entsteht eine Freundschaft oder so. Dann würde diese Begegnung ganz anders verlaufen. Und man merkt aber jetzt sofort, ja, das kann passieren und das hat aber gewisse Voraussetzungen jetzt, wenn ich das tue. Also derjenige, der den da laufen sieht, der muss irgendwie ein paar Dinge mal beobachten. Der muss mal wahrnehmen, dass der was in der Hand hat. Der muss auch was von seiner Erscheinung bemerken. Ja, also wie viele Menschen laufen an einem vorüber und man sieht gar nicht, was jetzt mit denen ist, ja, ob die dunkles oder helles Haar haben, ob die hängende Schultern haben oder nicht, ob die gerade oder krumm laufen. Man macht sich das ja meistens gar nicht so sehr bewusst. Dann ist es auch eine Frage des Wissens in diesem imaginierten Falle. Also man muss jetzt irgendwie auch sehen können, dass das so ein kleines Etui für einen Streicherbogen ist. Da braucht man eine gewisse Erfahrung einfach auch für. Wer nie in seinem Leben mit Streichern zu tun hat, der wird dieses Ding irgendwie gar nicht identifizieren. Also da braucht es gewisse kognitive Erfahrungsbegriffsvoraussetzungen. Und das heißt, so eine Begegnung, die hängt auch ganz massiv davon ab, was weiß ich, wozu kann ich mir einen Begriff bilden, was bin ich in der Lage wahrzunehmen, wie wach bin ich und wie gut sind aber auch meine Sinne, das zu beobachten. Also es ist ja wirklich auch eine Frage der Übung gleichsam. Also auf diese Übungsfrage kommen wir vielleicht nochmal, aber es ist ja, man muss das auch sehen können, wie jemand da geht. Also kurz zunächst mal, Es ist eine Frage einer Wachheit des Ichs, eine Frage der Fähigkeit der Beobachtung mit den Sinnen, eine Frage der Fähigkeit, Erkenntnisurteile zu bilden und das mit Begriffen zu verknüpfen und wirklich wie lebendig in dieser Situation zu stehen und das jetzt einfach aufzufassen und mitzukriegen. Also es braucht wie eine, so eine Art Wachheit und Kennerschaft und Können von Wahrnehmen, Denken, Fühlen.
Und so können wir dann die Begegnung gestalten.
Ja, so gestalten wir Begegnung und so gestalten wir damit eben auch uns. Und jetzt merkt man, wie eigentlich Begegnung als etwas, was nach draußen hin gestaltet, also meine Beziehung zur Welt, wie also Gesellschaftswandel, Gesellschaftsgestaltung immer damit verknüpft ist, dass es einen Selbstwandel und eine Selbstgestaltung gibt. Ich muss ja irgendwie erstmal wach sein. Wenn ich überhaupt nichts mitkriege, dann passiert auch nichts in der Begegnung. Dann kann ich das irgendwie auch lassen an der Stelle. Ja, also nur, wo ich gerade wirklich dann auch mal wach bin, was mitkriege, wo ich mich auch mal mühe, was mitzukriegen und wo ich mich auch übe, besser was mitzubekommen, da kann ich irgendwie auch mal in so eine Begegnung gehen. Und mich dann aber auch umgekehrt fragen, bin ich jetzt zu aktiv, muss ich mich mal ein bisschen zurücknehmen, dass ich was mitkriege, oder bin ich zu träge, zu agil? Jetzt gibt's ja wieder ganz viele Möglichkeiten, wie ich eigentlich mich selber so einrichten kann, dass ich in eine solche Begegnung komme. Also Begegnung ist immer eine Entscheidung, wie stelle ich mich da rein? Und jede Begegnung ist auch eine Übung, hat eine Übungsqualität, weil Situationen und Begegnungen ja immer neu sind. Ich muss ja jetzt was anderes wahrnehmen, was ich noch nie wahrgenommen habe. Keine Begegnung, keine Situation ist gleich der anderen. Irgendwas ist jetzt anders, als es je in meinem Leben war. Das heißt, ich muss immer auch gucken, also immer ist jetzt etwas übertrieben, ja, man kann auch mal sein Butterbrot schmieren und dann ist geschehen. Aber wo ich in eine Begegnung gehen will, muss ich auch immer so mich drum kümmern, zu bemerken, wo liegt jetzt was ich entdecken kann. Und dieses innere Feld wieder einer Souveränität des Ichs im Umgang mit seinen Möglichkeiten für Begegnung, das ist was es auszuloten gilt.
Und was geschieht, wenn wir die Begegnung nicht üben können?
Ob wir sie nicht üben können oder ob wir sie nicht üben. Also zunächst mal wäre ich relativ hart dafür zu sagen, üben können wir sie immer, weil Begegnung erstmal immer stattfindet. Also selbst die Abwesenheit von Begegnung, wenn man jetzt menschliche Begegnung oder so etwas nimmt, ist schon auch erstmal noch eine Übungsform. Also die kann irgendwann so anstrengend werden, dass ich es nicht mehr schaffe und nicht mehr souverän genug bin. Das ist jetzt nochmal eine andere Frage. Umgekehrt aber ist es, glaube ich, sehr wichtig, Begegnungen wirklich zu üben und den Raum und die Möglichkeiten da zu nutzen. Also wenn ich es nicht übe, was passiert denn dann? Da wo ich jetzt nicht übend in eine Begegnung gehe, da werde ich entweder von Begegnung überwältigt, also irgendwas schlägt einfach ein und dann muss ich dem halt begegnen. Oder Begegnung geht an mir vorüber. In beiden Fällen mache ich eigentlich keine Grenzerfahrung. Wenn sie mich überwältigt, dann bricht da was in mich ein und die Grenze ist weg. Wenn sie mich gar nicht erst betrifft, dann kommt es auch gar nicht zu einer Grenzerfahrung. Wenn ich aber keine Grenzerfahrung in dem Sinne mache, dann mache ich erstens auch keine Selbsterfahrung und das ist in unseren individualistischen Zeiten ja auch schon irgendwie was Schlimmes. Aber auf der anderen Seite auch, ich mache eben auch keine Welterfahrung. Also da, wo ich den Begegnungsraum nicht wirklich übend ergreife, da geht mir mein eigenes Wesen verloren und auch das Wesen der Welt. Und wenn ich wirklich Wesensverlust habe, dann bin ich auch sehr schlecht orientiert, dann weiß ich mich nicht zu halten und all diese Dinge, die dann da entstehen. Ich glaube, in dem Sinne ist gerade diese wie umgekehrte Agamemnon-Erfahrung, wenn ich das nochmal aus dem letzten Podcast erwähnen darf, also diese Frage danach zwischen Grenze und Grenzenlosigkeit, die ist unendlich wichtig. Also nur da, wo ich an ein Du versuche heranzukommen und dann erfahre, dass es nicht verfügbar ist, dass ich es am Ende auch niemals instrumentalisieren kann, dass ich einen anderen Menschen auch zu überhaupt nichts zwingen kann. Also man verwechselt das jetzt nicht. Ich kann vielleicht irgendwie jemanden dazu bringen, dass er dies oder jenes tut. Aber ich kann ihn nicht dazu bringen, dass er aus freien Stücken als dieses Ich das will. Ja, das einfachste Beispiel ist immer, ich kann auch niemanden zwingen, etwas einzusehen. Mein Mathematiklehrer, der weiß das noch ziemlich gut. Furchtbar, nicht wahr? Man sitzt dann da und keiner versteht diesen Satz, weiß ich nicht, des Pythagoras oder des Thales oder so. Und man kann es von außen nicht andeduzieren. Es muss von innen verstanden werden. Und so ist es mit allen Dingen. Was an das Ich wirklich heran soll, das kann nur an es heran, wenn das Ich das selber will. Und da stoße ich immer auf diese Unverfügbarkeit und auf diese Grenze. Und das macht aber jetzt auch wirklich mal eine Wesensbegegnung aus. Also da, wo ich eine Grenze habe, die mich zugleich im produktiven Sinne auf was Unbegrenztes dahinter hinweist, nämlich den anderen Menschen, da entsteht wieder Wesenserfahrung, vielleicht auch Sinnerfahrung. Und da kommt dann auch etwas zustande, wo wir miteinander Welt und selbst gestalten können. Und deswegen wird Begegnung jetzt ja auch was ganz anderes. Das heißt, wenn ich so in Begegnungsfragen gehe, dann will ich eigentlich gar nichts. Sondern zunächst mal ist Begegnung und das, was ich da tue, immer nur wie ein Angebot. Ja, es ist doch wie die Frage jetzt, ne? Locke ich dieses Du mal heraus? Kommst du mal, willst du mal um die Ecke kommen oder bleibst du in deinem Schneckenhaus so? Und alles, was ich eben tun kann, ist freundlich zu sagen, guck mal, hier ist es nett und ich finde dich total interessant. Wenn du Lust hast, komm doch mal so ein bisschen. So, und dieses Begegnen als eigentlich immer ein vorsichtiges, feines Fragen und Abspüren, das ist, glaube ich, der Raum, der sich dann auch bietet als Entwicklungssphäre. Und das ist relativ, finde ich, interessant für unsere Gesellschaft, die wir sehr stark immer von Produktivität und Aktivität und dergleichen leben. Und eigentlich wäre die Frage in der Geste viel mehr Empfänglichkeit zurückhalten, Möglichkeit bieten. Und wo wir Empfänglichkeit kultivieren, was jetzt eine ganz andere Form gäbe, da geschieht Grenzerfahrung, da geschieht Begegnung mit Unverfügbaren, da ist das Potenzial, das Kreative, aus dem etwas entstehen kann. Und wenn man dieses wechselseitig denkt, dann kommt man in den Raum, wo Begegnung zu üben, wie das Fundament von Sozialität und gemeinsamen gemeinschaftlichen ist. Ja, das gibt das Stichwort schon für den nächsten Podcast. Und in der Tat, wenn wir Changemaking denken als Verwandlung, als Weltgestaltung, Selbstgestaltung, dann scheint mir schon, dass das immer ja etwas ist, was wir nicht in einem technischen Sinne denken können. Also Weltgestaltung geschieht jetzt nicht mit Hammer und Nagel. Wenn ich einen Nagel nehme und einen Hammer und dann haue ich den in die Wand, dann kann die Wand sich schlecht wehren, ja. Das ist dann so. Aber wenn wir so Gesellschaft gestalten, dann wird's halt ziemlich ärgerlich. Also mindestens ich möchte nicht so behandelt werden, dass man mir einen Nagel irgendwo in den Kopf haut, sondern ich würde gerne gefragt werden und dann selber verstehen, was da zu tun ist. Das heißt, ich kann Gesellschaftsveränderung machen, ohne einen anderen einzubeziehen. Aber dann habe ich nicht wirklich Gesellschaft verändert, weil sich Menschen darin nicht selbst verändert haben. Und das ist, glaube ich, einer der großen Irrtumsfaktoren an der Stelle. Eine, eine Gesellschaftswandel, der nicht auf einer Selbstveränderung der Einzelnen beruht, der ist, wie man vielleicht norddeutsch sagt, sicherlich nicht nachhaltig. Wir werden da im nächsten Podcast einmal draufschauen.